HR Info Airport
mit Sylvia Cook. Branchenkenner sprechen von einer Revolution am Himmel. Mit den neuen superleichten Minifliegern könnte eine neue Epoche in der Luftfahrt anbrechen. Das klingt hochgestochen, ist es vielleicht auch. Was dran ist an den neuen Very Light Jets, wer sie baut, wer sie kauft und inwiefern sie das Geschäft mit der Fliegerei verändern könnten, das ist jetzt Thema in Airport. Sie sind leichter, sparsamer und wesentlich billiger als die Jets, die im Moment hochbezahlte Firmenbosse und Prominente zu ihren Zielen fliegen. Aber was die Klasse Very Light Jets genau auszeichnet, damit hat sich Buchautor Klaus Schulte eingehend befasst.
Und zwar hat man also gesagt, die Very Light Jets, die müssen also erstmal die Bedingung erfüllen, ein Gewicht kleiner gleich 10.000 Pfund zu haben. Also das maximale Gewicht, mit dem das Flugzeug abheben kann. Das ist also das Maß der Dinge. Dann gibt es noch eine zweite Bedingung, dass es also von der Zulassung für einen einzelnen Piloten bedienbar sein muss. Und wenn man vom Jet spricht, geht man natürlich noch davon aus, dass es natürlich mit einer Turbine angetrieben wird. Und man spricht also von einem sogenannten Turbofan. Das heißt also, es ist ein Turbinentriebwerk, was den Schub zum großen Teil vorne über den sogenannten Bläser erzeugt, genauso wie bei den Verkehrsflugzeugen.
Und welche Hersteller sind das, die jetzt auf diesen Markt drängen mit ihren Produkten?
Es gibt welche, die mehr auf den kommerziellen Markt zielen, also zur Nutzung zum Beispiel Taxiflugzeug. Und es gibt also welche, die darauf zielen, von einem Privateigner geflogen zu werden. Da gibt es also einmal das Flugzeug von der Eclipse Aviation, die Eclipse 500. Und es gibt also einige Leute, die sagen, also die Eclipse 500 ist an und für sich überhaupt der Auslöser der Very Light Jets, des gesamten Hypes um Very Light Jets, wenn man so will. Und zwar ist das Flugzeug eigentlich entstanden im Umfeld eines Förderprogramms. Und dann hat also der Geschäftsführer von Eclipse Aviation, der Vern Rayburn, gesagt, also das werden ja dann auch kostengünstigere Triebwerke sein mit einem relativ niedrigen Verbrauch. Und wir bauen dann dazu einen ganz kleinen Jet. So mittlerweile ist das Flugzeug ja im Jahre 2006 zugelassen worden und kostet also 1,56 Millionen US-Dollar. Dann sind also weitere Firmen aufgesprungen, unter anderem natürlich die wohlbekannte Firma Cessna. Das hat also den Namen Cessna Mustang und ist innen drin etwas größer und insgesamt an für sich so mehr den Ansatz, etwas mehr Komfort zu bieten. Dann gibt es also noch den sogenannten Adam Jet, den A700. Und dann gibt es also von dem Verkehrsflugzeughersteller Embraer in Brasilien. Dann gibt es ein Flugzeug, was sehr interessant ist, was schon seit 2003 fliegt, von Honda. Den Honda Jet, den man erst nur als Testflugzeug für ein selbstentwickeltes Triebwerk verwenden wollte. 2006 dann die Entscheidung getroffen, auch dieses Flugzeug zu produzieren. Dann gibt es noch einen Hersteller, Spectrum Aeronautical. Die sitzen in der Nähe von San Diego und die haben eine Spectrum 33 oder Spectrum Independence. Und das wären also an für sich die sechs, die momentan für den Air-Taxi-Markt in Frage kämen.
Jetzt haben Sie mal gesagt, wer da so alles auf dem Markt ist. Zeichnet sich denn schon ab, welche Maschine am meisten nachgefragt ist? Welche wird am meisten bestellt?
Air-Taxi-Unternehmen in den USA, also ganz vorne an die Firma Dayjet, die haben insgesamt 1400 Eclipse 500 bestellt. Und das ist natürlich eine gigantische Zahl. Es gibt also noch andere Taxiunternehmen, die also hohe Stückzahlen bestellt haben. Und Eclipse spricht momentan von einer Gesamtstückzahl von ungefähr 2700 Jets in der Auftragsliste. Das ist natürlich gigantisch.
Da erscheint die Zahl von Eclipse doch wirklich sehr exotisch. Ist sie denn auch glaubhaft?
Die ist recht gigantisch. Und man muss dazu jetzt zum Beispiel wissen, dass der Geschäftsführer von Dayjet baut natürlich auf den Erfolg seines Air-Taxi-Modells. Und hat momentan eigentlich nur Geld für die ersten 100 Jets. Er hat also praktisch Optionen gezeichnet für die weiteren 1300. Inwieweit er dann natürlich also aus dem Erfolg des Geschäftes dieses dann auch bezahlen kann, steht in den Sternen. Das ist bei den anderen Air-Taxi-Unternehmen auch nicht anders. Das heißt, man hat also immer entsprechend ein festes Kontingent bestellt und hat dann Optionen gezeichnet für relativ große Stückzahlen, die dann in der Zukunft zu liefern wären.
Zu Beginn haben Sie genannt, dass es nicht nur eben Flugzeugangebote für diese Flugtaxiunternehmen gibt, sondern auch sozusagen für reiche Einzelpersonen. Ein Jet für einen gut betuchten Piloten oder Pilotin. Zum Beispiel, was gibt's da?
Als erste Firma möchte ich da gerne Diamond Aircraft aus Wiener-Neustadt bei Wien nennen. Dort wird der sogenannte D-Jet angeboten. Des Weiteren wäre zu nennen sicherlich der ganz bekannte Hersteller Cirrus. Cirrus hat zum Beispiel auch jetzt ganz vor kurzem The Jet angekündigt. Der wird also bei Cirrus einfach nur The Jet genannt. Interessant ist also auch noch zu nennen natürlich die Firma Piper. Piper hat also im letzten Jahr auch den Piper Jet angekündigt. Der soll 2,2 Millionen kosten. Um den Bogen nochmal zu beenden, dann bin ich auch schon fertig. Gibt's noch von der Firma Exeljet den Sportjet. Das ist also auch ein recht schneller, viersitziger Personal Light Jet, richtet sich also eher an den sportlichen Privateigner, wenn man so will.
Klaus Schulte war das mit einem Überblick über diese neue Größenklasse unter den Flugzeugen. Übrigens, sein neues Buch heißt Very Light Jets und andere Luftfahrtthemen. Es ist 344 Seiten dick und erscheint in den nächsten Tagen.
HR Info. Im Netz. www.hrinforadio.de.
Von der Eclipse über die Phantom 100 bis zum Honda oder Piper Jet. Die Branche erwartet einen Boom. Und der hat nicht nur mit den neuen Angeboten der Hersteller zu tun, sondern auch mit mutigen Unternehmern. Etliche Gründer haben in den USA angekündigt, eine sogenannte Air-Taxi-Firma aufzumachen. Sie heißen Point-to-Point, Satsair, Dayjet, Magnum Jet oder Pogo. Auch in Europa ist dieser Trend angekommen, zum Beispiel mit Alpha Airways in Österreich. Die Charterer aus Linz setzen Eclipse 500 ein. Und auch der ehemalige Swissair-Manager Hans-Jörg Hunziker hat große Pläne. Daniel Skondo über den Schweizer und seine neue Taxizentrale.
Jetbird heißt das Unternehmen. Die Düsenvögel kommen aus Brasilien von Embraer. Der 18.000 Mitarbeiterhersteller in der Nähe von São Paulo ist bekannt für alle möglichen Jets, die kleiner sind als Airbus und Boeing. Neuerdings sind die Brasilianer auch in den Markt der Very Light Jets eingestiegen. Die Phantom 100 hatte im Juli ihren Jungfernflug absolviert. Bald soll sie weltweit einsetzbar sein und die Auftragsbücher quellen jetzt schon über. Allein die schweizerische Jetbird hat 50 festbestellt und Optionen auf weitere 50 Stück. Als sogenannter Launching Customer, also Erstbesteller, hat man anscheinend gute Preise aushandeln können. Jetbird-Gründer Hans-Jörg Hunziker ist sich ganz sicher, dass die Phantom 100 die richtige Wahl ist.
Das haben wir ja vor einem Jahr entschieden, das zu kaufen. Dieses Flugzeug hat sich seitdem zum Benchmark eigentlich entwickelt innerhalb dieser Klasse. Der Eclipse ist so der Fiat Punto und der Phantom 100 ist so der BMW oder der Mercedes, also innerhalb dieser Klasse.
Dann müsste man den Mercedes nur noch elfenbeinfarben streichen und fertig wäre das Taxi. Dieses bzw. die ganze Air-Taxi-Flotte will der 57-Jährige auch wirklich ähnlich wie die Droschken mit Taxameter ausstatten.
Wir wollen das so machen wie in einem Taxi, dass man einen Fixpreis hat pro Flug. Also wenn man einsteigt quasi, kostet schon mal ein paar hundert Euro pro Strecke und dann kommt ein Eurobetrag pro Kilometer dazu oder pro Meile. Unser Preis wird für eine Stunde, also zum Beispiel Zürich-Paris, wird 2000 Euro sein. Wenn wir annehmen, es seien vier Passagiere drauf, macht es dann 500 Euro pro Passagier. Und diese 500 Euro entsprechen ungefähr einem Business-Class-Ticket auf einer kommerziellen Airline wie die Air France oder die Lufthansa oder die Swiss.
Der Flug mit Jetbird soll billiger als das Business-Class-Ticket sein. Und das trotz einer luxuriösen BMW-Innenausstattung, Telekommunikation, Unterhaltungselektronik und, nicht selbstverständlich bei Very Light Jets, einer Passagiertoilette. Hunziker will das Reisen revolutionieren und trotzdem seinen Düsenvogel schlank halten. Ein Fünftel von Jetbird gehört ihm, der Rest gehört Claret Capital, einem irischen Investmenthaus mit Sitz in Dublin. Und wer jetzt an den irischen Billigflieger Ryanair denkt, der liegt nicht ganz falsch.
Ryanair oder vielleicht auch besser die Air Berlin, die ist zwar billig, hat Low-Cost-Strukturen, aber die bietet auch dem Kunden noch etwas. Und wir wollen eigentlich von EasyJet und von Ryanair wirklich diese Elemente vielleicht sogar kopieren, die sie gut machen, nämlich Kosten drücken, wo es geht. Aber natürlich, der Kunde soll sich nicht in einem Ryanair-Flugzeug fühlen, der soll sich immer noch in einem Businessjet der gehobenen Klasse fühlen, aber ohne Schnickschnack.
Und wer soll mit Jetbird fliegen? Wer wird dieser Kunde sein?
Der Kunde ist also nicht der Michael Schumacher, also sind nicht diese Leute, die wir primär ansprechen wollen, sondern eher so das mittlere Management, also der Second Level in einer großen Company.
2009 soll es losgehen, zunächst mit einer Basis in Basel. Aber das weitere Wachstum ist schon ziemlich konkret kalkuliert.
Könnte sehr wohl sein, dass wir vielleicht auch in London anfangen, als ersten Hub. Aber innerhalb von 2 bis 3 Jahren wollen wir etwa 10 Basen aufbauen, wo dann vielleicht 5 bis 10 Flugzeuge stehen werden. Theoretisch könnten wir etwa 800 bis 1000 Flughäfen anfliegen in Europa. Jeder Flughafen mit einer Piste von 1000 Metern kann angeflogen werden. Wir möchten das aber gezielt reduzieren auf etwa 75 bis 100, damit wir nicht zu viele Leerflüge haben.
Wachsende Staus auf den Autobahnen und strengere Sicherheitschecks an den Flughäfen werden ihm die Kunden in die Arme treiben. Da ist sich Hunziker sicher. Zudem sind die neuen Maschinen sparsam, sie sind leise und sie brauchen keine langen Start- und Landepisten. Auch der deutsche Luftfahrtindustrielle Conrado Dornier glaubt an JetBird und ist eine strategische Partnerschaft mit dem Unternehmen eingegangen. Vor allem aber glaubt Hunziker selbst an seine Idee. Schon 2011 will er die Gewinnschwelle überschreiten und 3 Jahre später kann er sich sogar den Gang an die Börse vorstellen.
Der erste Very Light Jet ist ohne Einschränkungen in den USA zugelassen worden, die Cessna Mustang. Und was in den Vereinigten Staaten, die FAA, das ist in Europa die Europäische Flugsicherheitsbehörde in Köln, die EASA. Ralf Menzel ist dort zuständiger Projektmanager für die Zertifizierung kleinerer Flugzeuge, also der Maschinen der allgemeinen Luftfahrt. Frage an ihn, ist die Mustang auch schon bei uns in Deutschland bzw. in Europa zugelassen?
Diese Frage kann ich mit Ja beantworten. Wir haben das Handover der Musterzulassung in Genf bei der EBACE im Mai durchgeführt.
Und das heißt, damit kann die Mustang in Europa fliegen, starten und landen. Wie sieht es mit anderen Vertretern dieser Klasse der Very Light Jets aus?
Wir haben im Moment mehr als 10 Anträge laufen. Eins, welches ich ganz gerne herausnehmen möchte, wäre die Group 180, weil das nämlich ein europäisches Projekt wäre.
Vielleicht sogar ein deutsches, oder? Grob ist ja ein Mindelheim in der Nähe von Augsburg zu Hause.
Das wäre auch ein deutsches Projekt, ja.
Wenn Sie diese Maschine in der Zulassung haben, was machen Sie damit? Worauf prüfen Sie?
Es wird geprüft, ob unsere höchste Sicherheits- und Umweltstandard eingehalten werden im Zuge der Musterzulassung. Das wird dann sichergestellt in Flugtesten, Groundtesten und vieles mehr.
Und das machen Sie bestimmt nicht alleine. Haben Sie da ein Team? Haben Sie einen Hangar, wo Sie so eine Maschine auf Herz und Nieren prüfen können und so etwas?
Eine Musterzulassung wird natürlich nicht von einem alleine gemacht, sondern das ist ein Team, die sich in Spezialisten aufteilen.
Und jetzt haben wir es anfangs schon mal angesprochen, es gibt verschiedene Luftsicherheitsbehörden in den verschiedenen Ländern. Wenn die EASA ein Zertifikat erteilt, was hat das für eine Bedeutung für einen Hersteller?
Sobald die EASA-Musterzulassung ausgesprochen ist, gilt die in allen europäischen Mitgliedsländern und noch 4 assoziierten Ländern.
Diese Very Light Jets sind ein Angebot der Hersteller, das eine ganze Menge Unternehmen auf die Idee gebracht hat, ein Lufttaxi-Unternehmen aufzumachen und dann eben mit diesen kleinen Jets Geschäftsleute von A nach B zu fliegen. Kann man das auch wirklich mit einem einzelnen Piloten machen oder braucht man für diese Flugzeugklasse, wie man es eigentlich bisher aus der gewerblichen Luftfahrt mit Jetantrieb kennt, 2 Piloten?
Nein, zurzeit können kommerzielle Flüge nur mit 2 Piloten durchgeführt werden. Und auch diese Art von Flugzeugen sind die Cockpits für 2 Piloten ausgelegt.
Also das heißt, Very Light Jets wird es in Europa mit 2 Piloten nur geben?
Kommerziell nur mit 2 Piloten.
Was würden Sie sagen? Wie schätzen Sie die Situation ein? Was kommt da noch auf Sie zu? Was erwarten Sie von diesem Segment?
Viele, viele neue Flugzeuge erwarten wir. Wie Sie ja schon gehört haben, mehr als 10 Hersteller, die beantragt haben, das wird noch eine Menge zu tun geben.
Da kommt also noch viel Arbeit auf Sie und Ihr Team zu. Und es fragt sich natürlich, ob 4- bis 6-sitzige Maschinen für ein Lufttaxi-Unternehmen mit 2 Piloten dann überhaupt noch lohnend sind. Aber das werden wir sehen. Ralf Menzel war das also von der EASA, der Europäischen Luftsicherheitsbehörde in Köln. Wenn es um das Thema Very Light Jets geht, da möchte natürlich auch der Flugplatz Egelsbach im Landkreis Offenbach nicht abseits stehen. Im Gegenteil, auf Deutschlands größtem Geschäftsfliegerplatz will man an dieser neuen Entwicklung teilhaben, wenn nicht gar davon profitieren. Man rechnet sogar mit einer Verdopplung des Verkehrs bis zum Jahr 2018. Roman Janik.
Der Flugplatz Egelsbach ist in den letzten Jahren gewachsen und hat an der ohnehin schon großen Bedeutung unter den Geschäftsreisenden noch zugelegt. Und es soll noch lange nicht Schluss sein. Neueste Entwicklungsmöglichkeit, die Very Light Jets. Flugplatzgeschäftsführer Peter Lehmann.
Wir sehen damit mit diesen Flugzeugen natürlich eine weitere Möglichkeit, diesen internationalen Finanz- und Wirtschaftsstandort Rhein-Main in hervorragender Weise über den Flugplatz Frankfurt-Egelsbach als Eingangstor anzubinden. Wir rechnen mittelfristig mit etwa 25, 30, vielleicht sogar auch 40 Flugzeugen, die dann am Flugplatz Egelsbach sein werden, entweder stationiert, Homebase, wie wir sagen, oder aber mit einer mehr oder weniger regelmäßigen Andienung.
Die Kasse soll nicht zuletzt auch wegen mehr und höherer Lande- und Abstellgebühren klingeln. Im Zuge der neuen Entwicklung erhofft man sich außerdem eine größere Anzahl an Arbeits- und Ausbildungsplätzen. Eine größere Lärmbelästigung für die Anwohner soll es nach Angaben des Flugplatzchefs nicht geben. Die Very Light Jets seien, wie der Name schon sagt, leiser, wirtschaftlicher und einfach besser als die alten zweimotorigen kolbenbetriebenen Maschinen. Auf den Zug mit aufspringen will auch die Firma Diamond, die auf dem Flugplatzgelände in Egelsbach eine Art Filiale betreibt. Die Zentrale des Unternehmens, das jetzt auch ein Modell des Very Light Jets baut, befindet sich in Österreich. In Kanada am Produktionsort fliegen bereits zwei Prototypen. In Egelsbach wird der deutschlandweite Vertrieb von Diamond-Maschinen gemanagt. Deutschland-Vertriebschef Harald Paulikat.
Ich glaube, wir denken, dass wir mit dem Leichtjet in eine Marktlücke stoßen, die also Bedarf hat in diese Richtung. Es ist ein Flugzeug, was also sehr ökonomisch preiswert ist und mit einem Strahltriebwerk also finanziell auch stanzbar oder machbar. Und wir denken, dass da ein großer Markt für besteht und in diesen Markt möchten wir eingehen.
In rund einem Jahr soll der Regelflugbetrieb der neuen Maschinen, die nicht von einem Berufspiloten geflogen werden müssen, in Egelsbach starten. Doch schon jetzt ist im Prinzip alles da, was notwendig ist. Flugplatzgeschäftsführer Peter Lehmann.
Wir sind im Wesentlichen vorbereitet, soweit es also unsere Vorfelddienstleistungen anbelangt, in jedem Fall. Wir verfügen über ausreichende Unterstellkapazitäten, auch so, wie sie nachgefragt werden. Was im Augenblick stattfindet, ist, dass die Dienstleistungsunternehmen am Platz sich darauf einstellen, entsprechende Mitarbeiter schulen so, dass wenn diese Flieger, wie erwartet, in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres hierher kommen, auch Wartungsleistungen, Instandsetzungsleistungen und anderes vor Ort angeboten werden kann.
Die Entwicklung am Flugplatz Egelsbach geht rasant weiter und die Very Light Jets werden wohl nicht die letzte Entwicklungsstufe bleiben.
Das hörte sich aus Sicht von Egelsbach alles sehr optimistisch an. Ich bin jetzt mit Jan Brill, dem Chefredakteur der Zeitschrift Pilot und Flugzeug, verbunden. Herr Brill, sind Sie auch so zuversichtlich?
Egelsbach hat strukturell hervorragende Voraussetzungen, um den Geschäftsfliegerverkehr im Raum Frankfurt mitzuhelfen abzuwickeln. Egelsbach hat die Piste verlängert auf ein JAOPS, also auf eine europakonforme Länge. Und Egelsbach hat viel neuen Hallenraum geschaffen, der es erleichtert, die Flugzeuge dort zu stationieren oder einfach nur unterzustellen. Egelsbach hat allerdings für die Abwicklung des Geschäftsreiseverkehrs einen erheblichen Nachteil. Egelsbach verfügt nämlich nicht über einen Instrumentenanflug und nicht über einen Instrumentenabflug. Das bedeutet, dass Sie in Egelsbach nur bei Sichtflugmindestbedingungen, sogenannten Special VFR Conditions, das bedeutet in Zahlen mindestens 500 Fuß Hauptwolkenuntergrenze und mindestens 1,5 Kilometer Flugsicht starten und landen können. Wenn diese Bedingungen nicht gegeben sind, was in Egelsbach häufig der Fall ist, vor allem morgens früh, aufgrund von Nebel oder aufgrund von tief hängenden Wolken, dann stehen Sie mit Ihrem Flugzeug am Boden. Wenn man hier eine Priorität festlegen sollte, dann wäre der Abflug nach Instrumenten, die sogenannte IFR Departure, die wichtigere Priorität. Denn wenn Sie mit Ihrem schönen Citation Jet nach Egelsbach kommen und dort Wetterbedingungen vorfinden, die eben nicht nach Special VFR sind, haben Sie, solange Sie fliegen, immer noch die Möglichkeit, nach Frankfurt auszuweichen. Wenn Sie aber dort stationiert sind, wenn Sie Ihre Passagiere dort einladen und von dort aus starten und Ihr Flugzeug in Egelsbach steht und Sie dann am Morgen feststellen, dass diese Sichtflugmindestbedingungen nicht gegeben sind, dann stehen Sie unausweichlich am Boden. Ein Umstand, den die terminorientierte Geschäftsfliegerei in jedem Fall vermeiden möchte.
Und angenommen, man könnte in Egelsbach dieses Instrumentenlandesystem und Startsystem durchsetzen. Was wäre dann möglich, zum Beispiel eben mit dieser neuen Flugzeuggeneration?
Sie verwenden hier schon genau das richtige Wort. Es geht um Durchsetzen, nicht um Implementierung. Die mit einem Instrumentenanflug und Abflug verbundenen Investitionskosten sind verhältnismäßig gering. Es kann hier um vernünftige Wetterminima, praxisorientierte Wetterminima zu erreichen, ausschließlich mit GPS-Navigation gearbeitet werden. Es müssen keine Voraussetzungen am Boden wie Landekurs oder Gleitwegsender geschaffen werden. Es geht hier wirklich um die Durchsetzung dieser Instrumentenabflüge im Umfeld von Egelsbach, was nach unseren Recherchen vor allem ein politisches Problem ist. Sind diese Voraussetzungen geschaffen, liegt Egelsbach ausgesprochen günstig in der Nähe von Frankfurt, in der Nähe von Darmstadt, in der Nähe von Wiesbaden, hat ausreichende Roll- und Betriebsflächen, ausreichende Unterstellflächen, um diesen Verkehr abzuwickeln. Und man sieht ja auch schon darin, dass hier zahlreiche Betriebe nach Egelsbach gezogen wurden oder auch traditionell, wie die Firma Röder, schon seit vielen, vielen Jahren dort sind, dass der Flugplatz von der allgemeinen Luftfahrt durchaus angenommen wird.
Also Egelsbach hat so seine Probleme. Nehmen wir die jetzt einfach mal an, dass die sich irgendwie lösen würden. Was wäre denn machbar mit diesen Very Light Jets? Was könnten die denn möglicherweise in Egelsbach oder auch anderswo auf die Beine stellen?
Ob diese Very Light Jets, also diese konkrete Bauform von Strahlflugzeugen, den Flugverkehr durcheinander bringt, weiß ich nicht. Egelsbach könnte mit den entsprechenden Voraussetzungen auch in der existierenden Verkehrsstruktur erheblich punkten. Für uns bei Pilot und Flugzeug stellt sich gelegentlich die Frage, was denn Very Light Jets im Unterschied zu den bereits existierenden und am Markt etablierten Bedarfsflugbetrieben eigentlich leisten. Eine wirklich schlüssige Antwort haben wir darauf nicht bekommen. Aber unabhängig davon, ob dieser Bedarfsflugverkehr, so eigentlich der von uns verwendete Überbegriff, ob dieser Bedarfsflugverkehr nun mit Jets oder mit herkömmlichen Turboprops operiert, sind da in Egelsbach gute Voraussetzungen geschaffen, hier deutlich höhere Passagierzahlen abzuwickeln, als das heute der Fall ist.
Warum sind Sie denn so skeptisch mit Blick auf die Very Light Jets?
Die Very Light Jets sind technisch natürlich eine hochinteressante Entwicklung und für den selbstfliegenden Piloten von großem Interesse, weil sie ein bisher vom Kostenrahmen her schwer zu erreichendes Ziel, nämlich das Jet zu fliegen, etwas mehr in Greifnähe rücken. Ob sie im gewerblichen Einsatz erfolgreich sein werden, hängt aber von einem ganz entscheidenden Faktor, von einer ganz entscheidenden Kennlinie ab. Da das Flugzeug ja eine maximale Zuladung hat und sie diese Zuladung auf Treibstoff, Passagiere und Besatzung verteilen müssen, ist die Frage dabei, ob diese Very Light Jets hier den im Moment eingesetzten Mustern, ich denke hier zum Beispiel an King Air 200, Cheyenne 3A, also zweimotorige, erprobte Turboprop-Muster, ob die Very Light Jets diesen Mustern gegenüber hier erhebliche Vorteile bringen.
Ja, jetzt gibt's doch eine ganze Reihe von sogenannten Lufttaxi- oder Airtaxi-Unternehmen schon, die sich auf dem Markt etablieren wollen, Leute einstellen, Flugzeuge bestellt haben und vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr mit dem Flugverkehr beginnen wollen. Haben die alle falsch gerechnet?
Diese Lufttaxi-Unternehmen, die hier mit erheblichem Kapitaleinsatz in den Markt einsteigen, gehen zumindest von Grundannahmen aus, die wir in der Redaktion von Pilot und Flugzeug nicht hundertprozentig nachvollziehen können. Um hier die Betriebskosten wirklich einzufliegen, müssen sie doch mit einer Auslastung operieren, die bei 2-3 Passagieren liegt. Ich nehme mal so eine Beispielstrecke von Egelsbach nach Berlin. Um das Flugzeug mit dieser Auslastung zu füllen, müssten Sie den Markt dieser Geschäftsfliegerei deutlich vergrößern. Denn Sie haben immer das Problem, dass Sie meistens, um einen Flug zu machen, mit dem Sie Geld verdienen, meistens einen, wenn nicht zwei, Repositionierungsflüge machen müssen. Das heißt, Sie müssen Ihr Flugzeug erstmal zu dem Ort bringen, an dem die Kunden sind.
Ist das in den USA vielleicht ein bisschen ein anderer Markt?
In den USA ist der Gesamtmarkt für Bedarfs- und Geschäftsfliegerei deutlich größer. Aber auch in den USA sehen Sie Beispiele von Unternehmen, die mit viel Ankündigung und viel Brimborium auch auf Herstellerseite angekündigt haben, teilweise auch mit öffentlichen Fördermitteln unterstützt worden, angekündigt haben, hier solche Bedarfsflugbetriebe aufzuziehen und die damit bis jetzt zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht nicht erfolgreich waren.
Skeptische Töne von Jan Brill, dem Chefredakteur von Pilot und Flugzeug. Das zuletzt angesprochene Lufttaxi-Unternehmen, das trotz öffentlicher Subventionen den Betrieb einstellen musste, das war übrigens Point-to-Point aus North Dakota. Ich bin gespannt, was die weitere Entwicklung bringen wird. Kommt ein Mini-Jet-Boom auf uns zu oder wird das ein gnadenloser Flop werden? So viel jedenfalls für heute über die Very Light Jets in HR Info Airport. Am Mikrofon Sylvia Cook.